Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 23. August, Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 28 Minuten.
Wir haben zurzeit eine Predigtreihe über das Jona-Buch und sind da jetzt schon bei Teil 4 angekommen. Wer die ersten Teile nochmal nachhören will über unsere Homepage, kann man das tun. Bevor wir uns dem Bibeltext zuwenden, will ich euch ein paar Impulse zeigen. Ich weiß nicht, wer diesen Film kennt, 12 Meter ohne Kopf. Wenn nicht, dann Empfehlung, sehr witzig, gut gemacht. Es geht um die Seeräuber, Klaus Störtebeker und Gödicke Michels und die Vitalienbrüder, die so um 1400 herum die Ostsee unsicher gemacht haben und die Hanse da mehr oder weniger in Bedrängnis gebracht haben. Dieser Film wurde zum Teil auch in Stralsund gedreht. Das ist ein Anblick aus dem Film. Rechts die Nikolaikirche, links das Rathaus. Normalerweise ist es da nicht so dreckig. Also sieht sehr schön aus, aber es ist tatsächlich so. Und wir waren ja zu der Zeit in Stralsund und einige aus der Gemeinde haben als Statisten mitgemacht in dem Film. Das war sehr interessant, den ganzen Tag mit Schminken verbracht und rumgesessen und nachher sind sie ein paar Sekunden zu sehen im Film. So ein paar kleine kurze Sekunden sind sie dann auch tatsächlich da. Es gibt andere Seeräuber, die ein bisschen bekannter sind als Störtebeker. Captain Jack Sparrow, der soll so um 2003 gelebt haben. Jedenfalls ist er da in die Kinos gekommen. Seeräuber sind ja so eine spezielle Nummer. Auf der einen Seite weiß man, die halten es nicht mit dem Gesetz, sind rücksichtslos, sind sich selbst gesetzt. Aber auf der anderen Seite kämpfen sie dann auch oft genug gegen die bösen Machthaber, gegen die Königreiche, die Spanier und die Engländer und wen auch immer. Seeräuber. Sehr spannend. Aber Seeleute an sich sind schon so ein bisschen in Verruf. Wer auch noch nicht in Hamburg war, aber jeder weiß, dass es da St. Pauli gibt, Millerntorplatz, also nicht nur wegen des Fußballvereins, der auch sehr speziell ist, sondern wegen der Reeperbahn. Eigentlich ist die Reeperbahn so die Straße gewesen, wo die Seile gedreht wurden. Reeperbahn, also die Reep sind die Seile, die Seildreherstraße. Aber von den Landungsbrücken ging es dann direkt ins Vergnügungsviertel bis heute. Und das weiß man, die Seeleute, wenn die dann mal von der langen Fahrt wieder ans Land kamen, dann mussten sie erstmal sich in allen Vergnügungen hingeben. Also Seeleute sind jetzt nicht so Seefahrer, Seeleute. Das sind üble Typen. Zwielichtige Gesellen, harte Jungs, jedenfalls früher, heute sind es meistens Filipinos, die ausgebeutet werden, aber früher war das ein bisschen anders, harte Jungs, die gehen über Leichen, wenn es sein muss, oder ohne Moral, untreu, gottlos, auf jeden Fall sollte man sie mit Vorsicht genießen und ganz sicher sind, das ist das nichts für anständige Leute. Man ist auf sie angewiesen, wenn man mal über See fahren will, aber besser hat man mit denen nichts zu tun. Die Seefahrer der Antike, das waren die Phönizier. Das war so das Seefahrervolk über viele Jahrhunderte. Ein Land, wie ihr vielleicht erkennen könnt, ein bisschen über Israel, nördlich von Israel war das. Und die haben also den ganzen Mittelmeerraum befahren. Und wie ihr an dieser roten Linie erkennen könnt, immer in Landesnähe. Man ist also nicht übers Meer gefahren, denn Navigation war noch nicht so ausgereift, dass man das hätte tun können, sondern man muss immer so in Landkontakt bleiben, damit man weiß, wo man unterwegs ist. Hier so ein zeitgenössisches Bild von einem phönizischen Handelsschiff, so vielleicht von 200 vor Christus. Die waren also schon etwas größer. Das waren nicht nur so kleine offene Fischerboote, sondern schon mit Decks da drin. Und davon werden wir jetzt gleich auch lesen, auch wenn da die Phönizier nicht genannt werden. Aber wir können davon ausgehen, dass Jona sich mit so einem Handelsschiff auf den Weg gemacht hat. Und ich möchte uns jetzt den Bibeltext lesen, Jona 1 von Vers 4 bis 16 nach der Einheitsübersetzung. Der Herr aber warf einen großen Wind auf das Meer und es entstand ein gewaltiger Seesturm und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Da gerieten die Seeleute in Furcht und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen sogar die Ladung ins Meer, damit das Schiff leichter wurde. Jona war in den untersten Raum des Schiffes hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän ging zu ihm und sagte: Wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht denkt dieser Gott an uns, sodass wir nicht untergehen. Dann sagten sie zueinander, kommt, wir wollen das loswerfen, um zu erfahren, wer an diesem unserem Unheil schuldig ist. Sie warfen das los und es fiel auf Jona. Da fragten sie ihn, sag uns doch, weshalb dieses Unheil über uns gekommen ist. Was treibst du für ein Gewerbe und woher kommst du? Was ist dein Land und aus welchem Volk bist du? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sagten zu ihm, was hast du da getan? Denn die Männer erkannten, dass er vor dem Herrn auf der Flucht war, wie er es ihnen mitgeteilt hatte. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont, denn das Meer wurde immer stürmischer. Jona antwortete ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch verschont. Denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist. Die Männer aber ruderten mit aller Kraft, um wieder ans Land zu kommen. Doch sie richteten nichts aus, denn das Meer stürmte immer heftiger gegen sie. Da riefen sie zum Herrn. Ach Herr, lass uns nicht untergehen wegen dieses Mannes und rechne uns, was wir jetzt tun, nicht ans Vergehen an unschuldigem Blut an. Fürwahr, wie du wolltest, Herr, so hast du gehandelt. Da nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer hörte auf zu toben. Da gerieten die Männer in große Furcht vor dem Herrn und sie schlachteten für den Herrn ein Opfer und machten ihm Gelübde. Soweit das erste Kapitel im Jona-Buch. Spannend, ne? Eine richtig spannende Geschichte, könnte man auch fast verfilmen. Wenn wir das lesen oder hören, wer ist in diesem Teil der Sympathieträger? Also wer wird ganz positiv dargestellt? Sind es die gottlosen heidnischen Seefahrer oder ist es der fromme Prophet Gottes aus Israel? Die Geschichte wird natürlich aus der Perspektive von Israel erzählt. Sind es die Seefahrer, die hier die Sympathieträger sind, oder ist es Jona, der Prophet? Also die Seefahrer kommen hier sehr positiv weg. Sie haben Furcht vor Gott, sie fangen an zu beten, sie opfern später sogar dem Herrn, also wenn vom Herrn die Rede ist, dann ist damit der Gottesname Jahwe gemeint, also sie beten Gott sogar an zum Schluss. Und als Jona ihnen sagt, werft mich ins Meer, dann machen sie das nicht einfach, was sie ja hätten können, einfach hops über die Planke schicken, sondern erstmal rudern sie noch, um wieder an Land zu kommen. Das Land konnte man wohl noch sehen, aber es nützt alles nichts. Also die kommen sehr positiv weg. Und wer das nicht glauben kann, dann will ich uns nochmal auf einen kleinen Hinweis geben. Wir hatten das schon uns bewusst gemacht, dass der Text im ersten Kapitel in Vers 2 damit anfängt, dass Gott zu Jona sagt, mache dich auf. Und dann steht ganz auf den ersten Blick ganz folgsam und Jona machte sich auf in Vers 3, auch wenn er in eine ganz andere Richtung sich aufmachte. Und dieses Wort, ich habe hier die hebräischen Worte mal daneben geschrieben, dass man sieht, das ist immer das gleiche Wort. Das Wort kommt tatsächlich wieder vor. Genauso wie Gott zu Jona gesprochen hat, spricht nämlich jetzt der Kapitän zu Jona. In der Übersetzung in der Deutschen steht, steh auf. Aber eigentlich müsste man das so genauso übersetzen wie am Anfang. Mache dich auf. Also der Kapitän sagt das Gleiche, was Gott ganz am Anfang zu Jona gesagt hat. Er ist hier also in dieser Darstellung, wie das aufgeschrieben wurde, ist er das Sprachrohr Gottes. Also die gottlosen heidnischen Seefahrer, die werden hier zum Sprachrohr Gottes und sie beten zum Schluss sogar zum Herrn, also zu Jahwe. Das ist ganz, ganz positiv dargestellt, obwohl jeder wusste, Seefahrer, Seeleute, zumal aus Phönizien, das sind alles so Leute schwierig. Und der fromme Prophet Gottes aus Israel schläft. Und das heißt nicht, dass Jona jetzt so erschöpft war oder vielleicht mit Seekrankheit unten gelegen hat, sondern das ist ein geistliches Schlafen. Er schläft, weil er taub ist vor Gottes Reden, weil er vor Gott wegläuft, ihn nicht hören will. Das klingt hier wenn es heißt, er schläft so tief und fest. Er flieht vor dem Herrn. Und das sagt er nochmal ausdrücklich. Er wollte nicht mehr auf Gottes Reden hören. Und er hat ja sogar Sündenerkenntnis. Er sagt das zu den Seefahrern, was er da macht. Aber die Folge ist nicht, dass er umkehrt. Also die Folge ist nicht, dass er sagt, oh, ich tue Buß, ich bete mit euch und ich bitte mit euch Gott um Vergebung, dass er jetzt diesen Sturm sein lässt. Ich werde jetzt mich in die andere Richtung aufmachen, bringt mich an Land, dann laufe ich dahin, sondern werft mich ins Meer. Das heißt, das ist eigentlich Selbstmord, was er da machen will. Schwimmen konnte damals keiner. Also auch interessanterweise, Seeleute konnten nicht schwimmen. Und da wurde sehr darauf geachtet, dass sie nicht schwimmen können, denn wenn ein Seemann schwimmen kann, dann springt er mal schnell, wenn es Not ist, ins Meer und schwimmt ans Ufer und lässt sein Schiff in Ruhe. Also bei Seeleuten ist es immer besser, wenn die nicht schwimmen können, dann sind sie viel mehr ans Schiff gebunden und bringen das vielleicht noch in Sicherheit. Aber Jona konnte sicher nicht schwimmen. Das heißt, der will lieber sich umbringen lassen, als hier zu Gott umzukehren. Also der erscheint hier wirklich nicht im guten Licht, der Jona. Wenn wir das jetzt lesen, wie lautet eigentlich der Appell an uns als Leser? Also das ist ja nicht eine spannende Räuberpistole, über die man jetzt hier, oder Seefahrerpistole, über die man jetzt eine Geschichte macht, sondern das heißt ja, wir lesen das und wir lesen es als Leute, die das als Wort Gottes an uns hören sollen. Was sollen wir da eigentlich mitnehmen? Wir sollen uns hineinversetzen in Jona und Jona steht für das Volk Israel. Also es geht hier nicht um Jona, den Propheten an sich oder so, sondern es geht hier um das Volk Israel. Wir sollen uns also nicht hineinversetzen in den Kapitän meinetwegen oder die Seefahrer, was die daraus lernen können oder die Ladung, die über Bord geworfen wird, wie hat die sich gefühlt. Also all das ist uninteressant, sondern es geht alleine um Jona. Und wir sollen uns in Jona hier wiederfinden und das, was dort gesagt wird, für uns hören, weil es so für Jona gelten kann. Und ich habe hier zwei wichtige Fragen, die wir aus diesen beiden Dingen heraushören können. Die eine Frage, was die Seefahrer angeht, wer ist berechtigt, zum Glauben zu kommen? Eigentlich, die Seefahrer sind dafür doch gar nicht vorgesehen. Die folgen anderen Göttern nach und sind so Halunken und wie auch immer. Also wer ist berechtigt, zum Glauben zu kommen? Und die zweite Frage in Richtung Jona, welche Rolle spielen wir, in Anführungszeichen fromm, eigentlich in der Zuwendung Gottes zu jedem Menschen in dieser Welt? Also wenn die Seefahrer hier gemeint sind, welche Rolle spielt eigentlich der Jona dabei, dass die das dann auch mitbekommen? Und diese beiden Fragen hängen also ganz eng und dicht zusammen, deswegen können wir sie auch in eine Frage zusammenfassen. Also wer ist berechtigt, zum Glauben zu kommen? Und wie verhalten wir uns dazu als Menschen, die schon zum Glauben gekommen sind? So werden wir hier angesprochen. Als Menschen, die Gott kennengelernt haben, die mit ihm unterwegs sind. Wie stellen wir uns eigentlich dazu? Wer ist berechtigt, zum Glauben zu kommen? Ich glaube, die Antwort fällt uns erstmal leicht. Ich habe mal zwei ganz bekannte Bibelstellen dazu rausgesucht. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und aus Titus 2, Vers 11, die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Also hier ist zweimal das alle Menschen und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Also wer ist berechtigt, zum Glauben zu kommen? Wenn wir darüber nachdenken, werden wir sagen, alle, jeder, egal wer, also ob es nun Seefahrer oder sonst was ist, jeder darf Gott kennenlernen und jeder kann gerufen werden. Wir können das auch nochmal allgemeiner sehen. Wenn wir das Alte Testament darauf hinlesen würden, dann gilt natürlich die Erwählung zunächst dem Volk Israel. Aber es leuchtet schon ganz vom Anfang, schon bei Abraham, mit auf, dass es auch für alle Völker gelten sollte. Das war noch nicht so ganz deutlich, aber zum Beispiel im Jesaja gibt es die Bibelstellen, dass alles Volk zum Zion kommen wird. Oder das ganze Jona-Buch wurde deswegen geschrieben, um das deutlich zu machen. Es geht auch um alle Völker. Und das wird dann ganz deutlich im Neuen Testament, wenn wir uns anschauen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, nämlich mit allen Menschen, dann wird deutlich die Zuwendung Gottes in ihm, wie er umgegangen ist mit Frauen oder mit Kindern, mit Kranken, mit Belasteten, mit Unreinen, mit Ausgestoßenen, den sogenannten Zöllnern und Sündern, also alle, die so nicht zur Gesellschaft gehörten, die Armen, die unter manchen Unreinheiten, auch kultisch, also von der Religion her standen. Jesus hat sich ihnen allen zugewandt oder besonders denen zugewandt, die außen vor sind. Wenn Jesus, wie soll man das sagen, Kreuzfahrtseelsorger gewesen wäre, hätte er sich ja auch den Seefahrern zugewandt. Gar keine Frage. Und die junge Gemeinde hat das dann auch aufgegriffen und hat sich bewusst den Nichtjuden, die dann Griechen oder Heiden heißen, im Neuen Testament dann sich dafür geöffnet. Das können wir ja dann bei Paulus deutlich nachvollziehen. Das könnten wir jetzt noch intensiv anschauen. Also die Bibel ist da sehr eindeutig. Gott meint alle und jeden. Aber die Frage hier lautet nicht, was denken wir denn jetzt biblisch zu dieser Frage? Also die Frage lautet nicht, haben wir die richtige Erkenntnis, dass alle Menschen gemeint sind? Da sind wir uns schnell einig. Klar, steht so in der Bibel, alle Menschen, und wir können das in vielen Weisen nachdenken. Sondern hier geht es, wie verhalten wir uns eigentlich dazu? Also was bewirkt das in unserem Umgang mit allen Menschen, die uns begegnen? Ich will mal versuchen, ein kleines Beispiel zu nehmen. Man könnte jetzt ganz viele unterschiedliche Beispiele nehmen. Ich will mal ein ganz kleines nehmen, was mir in den letzten Wochen und Monaten so aufgefallen ist. Wir alle haben das mitbekommen, Black Lives Matter, also diese Bewegung, die es seit dem Tod von George Floyd, diesem gewaltsamen Tod durch den Polizisten in Amerika entstanden ist, große Proteste, bis heute ein ganz wichtiges Thema, dass also jedes Leben, auch gerade die Schwarzen, wichtig sind. Das war in Amerika, und wenn man das so beobachtet hat, jedenfalls ich im Fernsehen, sagte ich, jawohl, in Amerika, die brauchen das. Die haben da so eine Geschichte, das wissen wir alles, Martin Luther King und so weiter und so weiter. Und plötzlich gab es auch Demonstrationen in unserem Land in der Richtung. Nicht groß, nicht viel, aber es wurde hier aufgegriffen, wo ich dann schon dachte, bei uns? Aber dann, ja okay, so struktureller Rassismus waren dann die Stichworte, die aufgetaucht sind. Ja doch, da könnte was dran sein. Und dann gab es erste Artikel, die man lesen konnte, wo es darum geht, wie geht's mir eigentlich damit? Also ich bin, wie man sehen kann, ein weißer Europäer. Wenn man sich jetzt hier umschaut, die meisten von uns sind das auch. Ich kann also nur aus meiner Sicht das sagen. Wenn ich jetzt dunkelhäutig, vielleicht schwarz wäre, würde ich das nochmal anders darstellen. Aber ich bin erstmal ein weißer Europäer. Und was habe ich mit Rassismus zu tun? Betrifft mich das Thema eigentlich? Das war so die Frage. Ist das ein Thema, was mich angeht, oder sage ich alle Menschen, egal wie sie aussehen oder wer sie sind, wie sie sozial stehen, was sie haben? Und das war sehr spannend, darüber mal nachzudenken. Was habe ich eigentlich an einem unterbewusst mitgenommen in dieser Frage? Und ich will das mal an einem ganz kleinen, vielleicht ein bisschen leichtfertigen Beispiel deutlich machen, wie es auch um Prägung geht bei sowas. Ich weiß nicht, wer diese Leute kennt. Kennt die jemand? Daktari, ja, natürlich. Die Serie meiner Kindheit, also als ich so, weiß ich nicht, wie alt ich da war, Ende der 60er, Anfang der 70er, einmal die Woche, ich sehe, wir sind alle alt genug, dass wir wissen, dass früher im Fernsehen nur einmal in der Woche so eine Serie kam und nicht jederzeit. Und ich habe das geliebt, das war was mit Tieren und die Leute und sah aus wie in Afrika. Bis heute würde ich gerne einen Land Rover mal endlich fahren dürfen. Das sind so Prägungen meiner Kindheit, dass ich jedes Mal, wenn ich so einen sehe, denke, ach, das sind doch schöne Autos. Aber was kriegt man noch mit, wenn man solche Serien schaut, wenn man da was sieht? Es gab da zwar, wie ihr seht, da ganz rechts steht da einen Schwarzen hatten sie immer dabei, der also da mit so ein Ranger oder was immer das da war. Ansonsten kamen Schwarze nur vor als so Art Eingeborene. Und die Weißen, wie man sie hier sieht, die anständigen, ordentlichen Doktoren, und dann gab es dann noch so Kolonialherren, Marshals, Polizei, die haben für Ordnung gesorgt in Afrika. Die wussten, wie das geht, wie man da für Ordnung sorgt. Ein ganz stark kolonialistisches, rassistisches Bild, was da im Hintergrund ist. Die Serie wurde im Übrigen nicht in Afrika gedreht, sondern in Amerika. Ich glaube, die Schauspieler waren noch nie in Afrika. Und es geht auch mit den Tieren kreuz und quer da durcheinander. Also es ist eigentlich, wenn man das heute noch sieht, peinlich, dass man sowas mal gut gefunden hat. Aber es prägt. Und das ist mein Punkt, den ich hier machen will. Ich bekomme da, obwohl ich nur so eine harmlose Serie sehe, bekomme ich eine Botschaft. Und die heißt, die Weißen wissen, wie es geht. Die können sogar in Afrika für Ordnung schaffen. die können dafür Gerechtigkeit sorgen und so weiter. Das ist eine Botschaft, die mitgeht, und das ist ein Beispiel. Man könnte noch viele andere jetzt nehmen. Nicht umsonst ist jetzt vom Winde verweht abgesetzt worden, weil es ein ganz starkes Bild in dieser Richtung hat. Was nehmen wir mit? Ich bin meinen Eltern dankbar, dass wir an der Stelle immer ganz offen waren. Also wir waren gastfreundlich für jeden. Ich weiß, dass da überhaupt keine Vorbehalte waren, und das ist vielleicht sogar noch prägender als so ein Film oder solche Serien oder was man mitbekommt. Aber im Unterbewusstsein ist da was angekommen, was mir als Weißen vermittelt hat, du bist irgendwie klüger, schlauer, besser oder was auch immer. Interessant bei diesen, wenn man das kaufen will, jeder kann sich heutzutage ja diese Staffeln dann auch auf DVD kaufen, da sind alle Tiere so ungefähr, Clarence und wie sie alle hießen, aber der Schwarze ist nicht drauf. Da sind nur die Weißen. Mag jetzt Zufall sein, kann ich nicht beurteilen, aber die spielten auch irgendwie keine richtige Rolle, obwohl es in Afrika gespielt hat. Wer ist berechtigt, zum Glauben zu kommen, und wie verhalten wir uns? Grundsätzlich sagen wir vom Kopf für alle Menschen, das will ich jedenfalls für uns alle annehmen und hoffen, dass wir da keine Vorbehalte haben und sagen, nur bestimmte Menschen sind für den Glauben. Und vom Herzen her auch, das ist rein gesagt, da versuchen wir auf jeden zuzugehen, gastfreundlich zu sein gegenüber jedermann. Aber mein Punkt heute ist einfach, dass ich uns das nur mal bewusst machen möchte, dass da in unserem Unterbewusstsein so manches schlummert an Vorbehalten, an Dingen, die wir unbewusst mitgelernt haben. Heute ist vieles anders, wenn ich das mitkriege in den Schulen und wie da mit manchen Fragen umgegangen wird. Aber ich jedenfalls bin noch in einem Alter, dass das zu meiner Kindheit noch anders gelaufen ist. Also vom Unterbewusstsein. Was ist da? Was schlummert da? Es geht ja so, wenn wir jemanden sehen, der anders aussieht erstmal, also schwarz oder dunkel oder orientalisch oder wie auch immer, dann sind wir erstmal verunsichert. Ich rede jetzt immer von wir als, ich bin ein weißer Westeuropäer, das ist das Wir im Moment. Dann bin ich verunsichert, weil ich das nicht so richtig einschätzen kann. Wie sind die eigentlich? Und ich muss sie erst kennenlernen. Aber wenn ich die nur so in der Straßenbahn sehe oder wie auch immer, dann bin ich vorsichtig. Vielleicht habe ich gehört von irgendwas oder ich kenne jemanden kennt, der irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht hat. Das hat viel mit dem Aussehen zu tun. Und ich möchte uns erstmal nur an dieser Stelle ermutigen. Wir haben das Jahresthema in Gottes Liebe zusammenwachsen und einladen von Jesus zu erzählen, dass wir uns das an manchen Stellen bewusst machen. Mir geht es nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu produzieren. Das ist überhaupt nicht der Punkt hier, sondern zu sagen, ja, ich lebe mit einer bestimmten Prägung. Und die macht es mir manchmal schwierig, offen gegenüber allen Menschen zu sein. Und ich könnte jetzt noch manche andere Sachen, ich habe jetzt mehr auf die Hautfarbe abgehoben, man könnte auch noch andere Dinge jetzt nennen, ethische Fragen oder soziale Fragen oder alles Mögliche, die mich vorsichtig machen. Die Nachricht im Jona-Buch ist ganz eindeutig, und das werden wir auch noch, wenn wir weitermachen, damit noch mehr entdecken. Hier werden gottlos ist eben aus der Sicht von Israel gesagt, die gottlosen heidnischen Seefahrer werden zum Sprachrohr Gottes und beten zum Herrn. Also das ist die Nachricht, alle Menschen können von Gott erreicht werden. Wir würden sagen, Gott liebt jeden und ganz unabhängig davon, wer er oder sie ist. Das wird hier ganz deutlich, und der eigentlich fromme Prophet, der eigentlich genau dafür stehen soll, dass er sich allen Menschen zuwendet, sein Auftrag da nach Ninive zu gehen, der schläft, der ist taub für Gottes Reden, der will noch nicht mal hinhören, der will noch nicht mal umkehren, der ist so festgefahren darin, dass er lieber sich umbringen lässt, als umzukehren. Ich möchte uns da ermutigen, wachsam zu sein, wachsam gegen uns selbst, manches Mal sich so fragen, Mensch, was schleppe ich eigentlich so mit, was ich irgendwie gelernt habe im Laufe meines Lebens, beigebracht bekommen habe, offen zu bleiben, beweglich zu bleiben, mutig zu sein, auch auf Menschen zuzugehen, die vielleicht nicht so in unsere Kategorien passen. Ich glaube, dass es eine Stärke von Liebe ist, dass sie sich nicht festlegt, dass sie nicht sagt, alle Menschen, die so aussehen, sind so oder alle, die das und das, die haben, sondern sich dessen bewusst zu sein, aber dann sich neu zu öffnen und zu sagen, ich bewege mich mal bewusst auf jemanden zu, wo ich ganz unsicher bin. Dazu möchte ich uns ermutigen. sich darüber bewusst zu sein, wie reagiere ich, das ist nicht schlimm, weil so sind wir geprägt. Aber dann offen zu sein, wachsam zu sein und zu sagen, nein, ich öffne mich. Ich gehe auf jemanden zu, der nicht so in mein Schema passt. Auch wo ich vielleicht unsicher, Angst vielleicht sogar habe, schlechte Dinge gehört habe. Und dann Menschen kennenzulernen und zu merken, huch, die sind ja doch ganz anders. Ich möchte schließen mit dem zentralen Satz, den wir jetzt auch immer an jedem Sonntag schon gehört haben, aus Jona 4, Vers 2, wo deutlich gesagt wird, wer Gott ist. Der Schlüssel, nicht nur zum Jona-Buch, sondern zu unserem Leben. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. So ist Gott und so sind wir, sollen wir mit hineingenommen werden. So einen Gott, diesen Gott, den einzigen, den es gibt, den Menschen nahe zu bringen. Deswegen möchte ich uns dazu ermutigen. Gott wendet sich allen Menschen zu. Und wir werden aufgefordert, wachsam gegen uns selbst zu sein, wenn wir daran mitarbeiten. Wir wollen daran mitarbeiten, dass wir gute Boten sind dieser guten Nachricht, dieses Evangeliums, wie Gott ist. Aber wir sollen auch wachsam gegen uns selbst sein, aufpassen, was wir so mitbringen, was vielleicht noch auch der Erneuerung bedarf, erneuert werden kann. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß und deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. So ist unser Gott. Und der lädt uns ein, in dieser Haltung miteinander umzugehen und Menschen zu begegnen. Gott segne uns darin. Amen.